Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. In der folgenden halben Stunde unterhalten wir Sie wieder mit Beiträgen unserer beliebten Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie, wie gewohnt, unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Die Basisorganisationen der tschechischen Sozialdemokraten im nordböhmischen Ustinadlav im Aussig und vom ersten Stadtbezirk Prags haben ihren Parteichef Wladimír Špidla zum Ende vergangener Woche aufgefordert, einen außerordentlichen Parteitag einzuberufen. Die Partei habe die seit Mitte der 90er Jahre aufgebaute innere Dynamik verloren und erlebe derzeit die tiefste Krise seit 1989, heißt es in einem offenen Brief. Špidla reagierte auf die Kritik am Samstag letzter Woche mit der Aussage, dass die momentane Lage einen außerordentlichen Parteitag nicht erfordere. Die Kommunikation innerhalb der Partei habe sich seiner Meinung nach vielmehr deutlich verbessert, äußerte Premier und Parteichef Wladimír Špidla. Der tschechische Präsident Václav Klaus ist am vergangenen Sonntag aus der Allgemeinen Universitätsklinik in Prag entlassen worden, wo er zuvor eine Woche lang wegen Gelenkschmerzen behandelt wurde. Seitdem hält sich Klaus auf seinem zweiten Amtssitz, Schloss Lani bei Rakovník, auf, um zu genesen und von hier aus nur die wichtigsten Amtshandlungen auszuführen. Die Rolling Stones haben während ihres Prag-Aufenthaltes der Stiftung von Tschechiens Ex-Präsident Václav Havel 100.000 US-Dollar, rund 87.000 Euro, zur Förderung musikalischer Talente gewidmet. Havel, der mit dem in Prag seinen 60. Geburtstag feiernden Stones-Sänger Mick Jagger befreundet ist, dankte vor dem Prager Auftritt der Gruppe mit einer viel umjubelten Festrede auf die Musiker. Nach Angaben der Veranstalter war das am vergangenen Sonntagabend in Prag stattgefundene Konzert mit etwa 80.000 Zuschauern das am besten besuchte der Stones während der laufenden Europatournee. Im Krankenhaus der mährischen Stadt Uherské Hradiště ist letzten Sonntag der ehemalige Ermittler des kommunistischen Staatssicherheitsdienstes der damaligen CSSR, der 81-jährige Alois Grebeneček, verstorben. Er galt als ein besonders brutaler Vertreter des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes und hatte sich vor Gericht für seine Foltermethoden gegenüber politisch Gefangenen zu verantworten. Wegen seiner chronischen Erkrankung war Grebeneček jedoch nie persönlich vor Gericht erschienen. Europa sollte der Lage in Weißrussland mehr Aufmerksamkeit zollen. Dies erklärte der Prager Bischof und Vorsitzende des Katholischen Rates Gerechtigkeit und Frieden in Tschechien, Václav Mali, am Dienstag unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Minsk. Man müsse alle Instrumente einsetzen, um dem autoritären System in Weißrussland ein Ende zu bereiten, sagte der ehemalige Dissident. Die tschechische Nationalbank hat am Donnerstag mit einer weiteren Senkung der Zinssätze die Geldmärkte überrascht. Der Grundreposatz wurde auf sein historisches Minimum von 2% gesenkt. Die Entscheidung wird höchstwahrscheinlich eine weitere Vergünstigung der Kredite zur Folge haben. Das Gericht des ersten Prager Stadtbezirks hat am Donnerstag die Pfändung des Besitzes der Gesellschaft Fischer SRO und deren Besitzers Václav Fischer gebilligt. Gleichzeitig wird die Pfändung in der Firma Fischer Air vorgeschlagen, und zwar wegen hoher Schulden. Václav Fischer ist der Besitzer des größten Reisebüros hierzulande sowie weiterer Firmen. Das war die Wochenschau von Radio Prag. Herzlich willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Bereits vor 2 Wochen hat Sie Katrin Bock in das Archiv des tschechischen Rundfunks geführt. Auch im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte hören Sie einiges über und aus dem Archiv. Im Anschluss daran stellt Ihnen Markéta Maurová im Reiseland Tschechien die südmährische Stadt Štěr nad Sázavou vor.
Auch heute möchten wir Sie in das Archiv des tschechischen Rundfunks einladen und Ihnen die Arbeit sowie weitere Schätze aus diesem vorstellen. Erinnern Sie sich noch an Rusalka in Esperanto, eine der Kuriositäten, die sich im Prager Archiv finden lassen. In den ersten Jahren des Rundfunks gab es keinerlei Richtlinien, was archiviert werden sollte. So ist es oftmals Resultat des Zufalls, was heute in den langen Reihen der Tonbänder, die im tiefen Keller des neuen Studiohauses gelagert werden, alles zu finden ist. Frau Jaroslava Nováková, die Leiterin des Tonarchivs, bemerkt dazu Folgendes.
30 vzniklo takzvané gramofonové oddělení, 1930 entstand das Schallplattenarchiv, in dem die Platten, von denen gesendet wurden, erfasst und gesammelt wurden. Vieles war reiner Zufall. So entstand zum Beispiel das Archiv der Rundfunkvorlesungen deshalb, weil man die Manuskripte brauchte, um das Honorar auszuzahlen. Deswegen ist der Rundfunk heute im Besitz zahlreicher Handschriften bedeutender Autoren der Zwischenkriegszeit.
Das wohl einzige positive Resultat, das die deutsche Okkupation dem Rundfunk brachte, ist die Einführung von Tonbändern und Tonbandgeräten, was die Arbeit und das Archivieren erleichterte. Erhalten sind natürlich auch die Erkennungszeichen der einzelnen Sender. So klang zum Beispiel das vom Sender Mielnik, der vor dem Zweiten Weltkrieg Sendungen für die deutsche Minderheit ausstrahlte. Nur einige Aufnahmen sind von jenen Sendungen für die deutsche Minderheit erhalten, wie zum Beispiel eine Weihnachtssendung mit der Ansprache des tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš an die deutschen Mitbürger aus dem Jahre 1936.
Wenn in diesem Augenblick der Weihnachtsbaum in allen Teilen unserer Republik erstarrt, dann verbindet uns alle die Freude an den schönsten Festen des Jahres. Weihnachtsglocken erklingen über alle räumliche Entfernung hinweg, wie der Künder einer Friedensbotschaft. Und wir sind glücklich, in dieser Stunde der Friedensklänge eine Ansprache unseres Staatsoberhauptes, des Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik, Dr. Edvard Beneš, trennen zu können.
Teure Mitbürger, wir haben ein bewegtes, sehr bewegtes Jahr durchlebt. Vielleicht das bewegteste seit den Kriegsjahren.
Auch wenn kaum Aufnahmen der Sendungen für die deutsche Minderheit aus der Vorkriegszeit existieren, so sollen doch im schriftlichen Archiv die Texte und Sendebücher vorhanden sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann man, Ordnung in das Material zu bringen, das sich im Laufe der Jahre angesammelt hatte.
Zunächst wurden Fonds getrennt in den einzelnen Abteilungen angelegt, zum Beispiel Musikfonds, politische, literarische Fonds. In den 50er Jahren begann man dann, alles zu konzentrieren. Und man kann sagen, dass damals ein wirkliches Archiv entstanden ist. Das ist dann 1978 nach Pscherow an der Elbe in ein wunderschönes Schloss umgezogen. Von dort ist es vor 3 Jahren in das neue Studiohaus in Prag umgezogen, in dem in den Kellergeschossen neue klimatisierte Räumlichkeiten für das Archiv entstanden sind. Genau 101 Kleinlastwagen haben wir beladen und in Prag wieder entladen.
Der Umzug war von großem Vorteil für alle, die gerne Archivmaterial benutzen. Früher fuhr 2-mal in der Woche ein Auto in das ca. 20 Kilometer von Prag entfernte Pscherow und brachte Tonbänder in die Stadt. Bestellen konnte man nur telefonisch. Wer den Katalog sehen wollte, musste nach Pscherow fahren. Das hat sich heute geändert.
Heute kann man jeden Tag etwas bestellen und abholen. Außerdem gibt es im neuen Studiohaus einen Raum, in dem man bestelltes Material ansehen bzw. hören kann. Jeder Bürger der Tschechischen Republik kann sich hier Material bestellen. Ausländer brauchen dazu allerdings eine besondere Erlaubnis.
Das war übrigens Ende der 30er Jahre das Erkennungszeichen des Senders Brno Brünn. In der Tschechoslowakei kam es wiederholte Male zu politischen Kehrtwendungen. 1948 kamen die Kommunisten an die Macht, 1968 wurde der Prager Frühling gewaltsam beendet. Wie hat das Archiv diese Wenden überlebt?
Die Gerüchte darüber, dass Tondokumente vernichtet wurden, habe ich nach dem November 1989 auch gehört. Aber ich kann sagen, da ist nie etwas passiert. Was einmal im Archiv war, das blieb auch dort. Natürlich gab es auch Bemühungen, dass einige Dinge erst gar nicht ins Archiv gelangten, aber das ist etwas anderes. Im Archiv wurde nie etwas wissentlich vernichtet.
Soweit Frau Novakova. Und so sind nicht nur Aufnahmen der ruhmvollen Geschichte des Rundfunks erhalten, wie zum Beispiel vom Mai 1945 oder August 68, sondern auch der weniger ruhmvollen Geschichte der 50er oder 70er Jahre. In den 50er Jahren wurde der Rundfunk dazu genutzt, politische Schauprozesse live zu übertragen, die dann landesweit von Arbeitern und Angestellten angehört werden mussten. In den 70er Jahren wiederum wurde auch im Rundfunk gegen die Charta 77 gewettert.
Pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše ješitné nadřazenosti,
Vom 17. November 1989 und den nachfolgenden zwei Tagen existieren im Archiv, abgesehen von offiziellen Nachrichten über öffentliche Unruhestörung und antisozialistische Elemente, erstaunlicherweise keine Aufnahmen.
1989 spielte der Rundfunk keine so ruhmreiche Rolle wie 1945 oder 1968. Zunächst wurde nicht wahrheitsgemäß darüber berichtet, was passiert. Man kann nicht sagen, dass zensiert wurde, vielmehr existierte eine Autozensur. Außerdem hatten die Chefredakteure ihre Anweisungen, was gesendet werden durfte und was nicht, und so existierten von den ersten Tagen im Archiv wirklich nur die offiziellen Meldungen.
Und wie sieht die Arbeit heute im Archiv aus? Dazu noch einmal Frau Jaroslava Nováková.
Heute archivieren wir im Grunde genommen alle Nachrichten und publizistischen Sendungen. Das sind genau 6 Stunden täglich. Eigentlich ist der Platz, der dem Archiv zugemessen wurde, schon voll. Nun beginnen wir mit der Digitalisierung, nicht nur des Tonarchivs, sondern auch der schriftlichen Materialien. Neue Sendungen werden bereits auf diese Weise archiviert.
Nach dem Erkennungszeichen des Senders Ostrava Ostrau vom Ende der 30er Jahre bleibt anzumerken, dass neben Jaroslava Nováková sich 14 weitere Angestellte um das Archiv sowie die fortschreitende Digitalisierung desgleichen kümmern. Und bestimmt werden Sie in einem der folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte wieder etwas von den unerschöpfbaren Schätzen des Archivs in den tiefsten Kellergeschossen des Studiohauses hören.
Keinem konkreten Dichter, Schriftsteller oder Dramatiker, keinem konkreten literarischen Werk bzw. dessen Protagonisten gilt unsere heutige literarische Tour im Rahmen der Sendereihe Reiseland Tschechien. Heute werden wir uns mit dem Buch an sich beschäftigen. In den folgenden Minuten begleiten wir Sie nämlich ins ehemalige Kloster und spätere Schloss in Stjana Zasavo. Dort ist seit fast 50 Jahren eine Abteilung des Nationalmuseums von Prag, nämlich das Buchmuseum, untergebracht. Am Mikrofon begrüßt Sie gleich Markéta Maurová. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Reiseland Tschechien.
Für den Ruhm der an der böhmisch-mährischen Grenze liegenden Stadt Stjarna Zasavo Saar sorgt vor allem die Johanne-Pomuk-Kirche auf dem Grünberg, einem Hügel, der sich über dem Städtchen erhebt. Als einzigartiges Zeugnis der Baukunst des Architekten Giovanni Santini Eichel wurde die Kirche sogar in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes eingetragen. Santini hat jedoch nicht nur oben auf dem Berg gearbeitet, sondern auch unten seine Spuren hinterlassen. Im Zisterzienserkloster in Stjarna Zasavo, das im 18. Jahrhundert in ein Schloss umgewandelt wurde. Heute wird es von Radslav Kinski bewohnt. Nachdem der nun 75-jährige Schlossherr Anfang der 90er Jahre aus dem Exil in Frankreich in seine Heimat zurückkehrte, hat er das Schloss und die umliegenden Landgüter, die einst seiner Familie gehörten, im Zuge der Restitution zurückbekommen. Im Schloss fand er damals unter anderem auch das Buchmuseum vor, das er nun gerne weiter beherbergt.
Das Buchmuseum, das also ist ein Teil eigentlich des Nationalmuseums, Prager Nationalmuseums. Und das haben schon meine Eltern eigentlich besprochen mit dem Nationalmuseum, aber dann waren natürlich die Jahre der verschiedenen Prozessen und so haben sie andere Sorgen gehabt. Und erst dann später im Jahr 7 und es ist jetzt ungefähr 45 Jahre hier, dieses Museum. Und das haben wir natürlich hier gelassen und wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum. Der Generaldirektor hat mich in den Rat des Nationalmuseums ernannt und da haben wir also eigentlich keine Probleme. Und wir möchten also allen Touristen, die aus Deutschland oder Österreich kommen, also sagen, dass es wirklich dafür steht, dieses Museum zu besichtigen.
Soweit Radzlaw Kinski. Was genau in diesem Museum besichtigt werden kann, davon erzählt dessen Leiterin Alena Jakubcová.
Muzeum je členěno do 8 chronologicky na sebe navazujících celků.
Das Museum teilt sich in 8 chronologisch aneinander anknüpfende Ensembles. Es beginnt mit dem Altertum. Dort wird die Entwicklung der Schrift aus der nicht-grafischen, nicht-schriftlichen Mitteilung gezeigt. Dann geht das Altertum zur mittelalterlichen Buchkultur über, weiter zur Entdeckung des Buchdrucks und Johannes Gutenberg. Im 16. Jahrhundert werden bedeutende Buchdrucker Europas vorgestellt. Im 17. Jahrhundert geht es um die Ausschmückung der Barock- und Rokoko-Bücher. Im 19. Jahrhundert wird das Buch zu einem harmonischen Kunstwerk, und zwar hinsichtlich der Bindung des Drucks, des Papiers, der Illustrationen. Daran hat sich der englische Buchdrucker William Morris verdient gemacht, bei dem auch die tschechische Malerin Zdeňka Braunerová lernte. Und die Ausstellung endet mit dem 20. Jahrhundert. Es werden dort die heutigen Buchverlage präsentiert.
Od kterého se učila i naše Zdeňka Braunerová a končí to 20. stoletím současnými vydavatelstvími dnešními.
Die Besucher bummeln selbst durch das Museum, wo die einzelnen Vitrinen und Ausstellungsobjekte durch Informationstafeln in 4 Sprachen ergänzt werden. Nur am Anfang werden sie von einer Mitarbeiterin des Museums auf die Innenräume aufmerksam gemacht, in denen sie sich befinden. Mich hat im ehemaligen Klosterrefektorium Marta Nedla begrüßt.
Guten Tag, ich begrüße Ihnen im Buchmuseum in Žďár nad Sázavou. Dieses Buchmuseum ist ein in der Tschechischen Republik und eines der größten in der Welt. Dieses Buchmuseum war im Jahre 1957 am 22. September gegründet. Hier sind wir im Refektuar. Hier ist die Freske aus dem Jahr 1734. Diese Freske malte Karl Franz Tepper und die Freske war nie restauriert und repariert. In der Mitte oben sehen Sie Himmel von Zisterzien und Benediktinern. Und auf dem 4 Bilder sind Bilder aus der Bibel.
Im Refektorium finden jedes Jahr verschiedene Ausstellungen statt. Die diesjährige gilt den Sammlern und Gönnern der Bibliothek des Nationalmuseums in Prag. Wir verlassen aber das Refektorium und die Besichtigung geht weiter.
Auf diesem Bild sehen Sie Václav Vejmluva. Vejmluva lud Jan Blažej Santini Eichel, den Architekt. Und Santini Eichel baute in Žďár nad Sázavou die Kirche auf Zelená Hora. Und diese Kirche gehört in UNESCO von dem Jahr 1994. Und in diesem Flur sehen Sie schon die Exposition vom Buchmuseum. Und ich wünsche Ihnen schöne Besichtigung.
Machen wir uns nun also auf den Weg durch die Jahrhunderte und beobachten wir, wie sich das Medium Buch entwickelte. Alena Jakubcová.
Muzeum knihy, ta stá expozice je zaměřena spíš technicky než literárně. Tady se návštěvník seznámí.
Die ständige Ausstellung des Buchmuseums ist eher technisch als literarisch orientiert. Der Besucher macht sich hier mit der Entwicklung des Buches im Hinblick auf dessen äußere Form bekannt. In Bezug auf die Geschichte und Entwicklung der Schrift, der Bindung, der Schreibinstrumente und Ähnliches. Die Ausstellung unterscheidet sich vom Nationalen Schriftungsmuseum in Prag, das nur literarisch gestaltet ist. Anfang gilt der Schrift. Sie entstand im Altertum in einigen Gebieten in Ägypten, Mesopotamien und in China. Gezeigt werden die Bilderschrift der Ägypter und die Keilschrift der Sumerer, die dann die Babylonier, Assyrer und Hethiter sowie weitere Völker von ihnen übernahmen. Es wird auch auf die chinesische Schrift hingewiesen, ebenso wie auf die Phönizier, die Erfinder des Alphabets, also der Laut- bzw. Buchstabenschrift. Im frühen Mittelalter wurde das Christentum zum Kultur- und Bildungsträger. Die Büchererzeugung war in mittelalterlichen Klöstern und Kapiteln konzentriert. Wie ein sogenanntes Skriptorium, das heißt ein Kämmerchen, in dem die vorwiegend geistlichen Zwecken dienenden Handschriften entstanden aussah, darüber kann man sich im Museum eine Vorstellung machen. In Zusammenarbeit mit den Filmateliers in Prag-Barrandov wurde dort eine treue Nachbildung gebaut. Eine weitere Nachbildung finden wir einige Schritte und einige Jahrhunderte weiter. Die Rekonstruktion einer Buchdruckoffizine des 15. Jahrhunderts mit zeitgenössischer Einrichtung. Im 16. Jahrhundert erreichte der Buchdruck auch in Böhmen einen hohen Standard. Unter die Namen, die bis heute allgemein bekannt sind, gehört Jiří Melantrich von Aventinum und sein Schwiegersohn Daniel Adam von Veleslavín. Außer Ausgaben von Übersetzungen, die berühmteste unter ihnen ist Matthiolis Pflanzenbuch, druckten die beiden ursprüngliche tschechische Werke. Eine reiche Produktion von Büchern wiesen auch die Druckereien der Union der böhmischen Brüder auf. Von einem weiteren Teil der Ausstellung spricht Frau Jakubcová.
Knihovna Kapucínská, to je nejvzácnější celek z celého muzea, jo. To je originál.
Das wertvollste Ensemble im ganzen Museum ist die Kapuzinerbibliothek. Es handelt sich um eine originale barocke Klosterbibliothek, die im historischen Mobiliar aufbewahrt wird. Sie beinhaltet 1700 Bände, gebunden im weißen Schweineleder. Man kann daran sehen, dass man bereits in der Barockzeit begann, die Bücher alphabetisch zu ordnen. Meistens handelt es sich um lateinisch geschriebene Bücher. Die Bibliothek stammt aus Roudnice nad Labem, Roudnic. Zur Zeit der tschechischen nationalen Wiedergeburt waren tschechische Verlage Institutionen von großer Bedeutung. 1831 wurde beim Nationalmuseum in Prag die Matice Česká gegründet, eine Kooperation für die Pflege der tschechischen Sprache und Literatur. Aufgrund ihrer Tätigkeit wurden die Hauptwerke der Wissenschaft und Literatur des 19. Jahrhunderts herausgegeben, Werke von Palacký, Šafařík, Jungmann. Dieser Verlag war auch Herausgeber einer wissenschaftlichen Zeitschrift namens Zeitschrift des Nationalmuseums, die bis heute erscheint. An die Zeit der nationalen Wiedergeburt erinnern in den Vitrinen des Museums mehrere Bücher. Wir haben hier sehr einzigartige Bücher. Hier etwa eine originale Erstausgabe der Großmutter Božena Němcovás mit der Unterschrift der Autorin und einer Widmung. Meiner werten Freundin Frau Laura Hanušová gewidmet von Božena Němcová. Doch auch in technischer Hinsicht ist das 19. Jahrhundert interessant. Im 19. Jahrhundert entstehen neue Drucktechniken. In dieser Zeit beginnt man das Buch eigentlich maschinenmäßig zu produzieren. Diese Maschinenproduktion ermöglichte einen riesigen Schwall von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften. Gleichzeitig kam es jedoch zum Stagnieren des Niveaus des Buches. Die Worte vom Niedergang gelten dabei nur für Buchillustrationen nicht. Dank Josef Mánes und Mikuláš Aleš kam es zu einer deutlichen Modernisierung und Verbesserung der Bücher in Bezug auf deren Illustrationen. Wir zeigen hier zum Beispiel eine Fibel für die kleinsten Kinder mit Bildern von Mikuláš Aleš.
Tady máme ukázku Slabikáře pro nejmenší, vytvořil Mikuláš Aleš svými obrázky.
Da der Besucher bei der Besichtigung mit einer Menge von Informationen überhäuft wird, wartet am Ende des Rundgangs eine Auflockerung auf ihn. Er kommt in eine kubistische Bibliothek, die vom bedeutenden kubistischen Architekten Josef Gotschar für den Literaturkritiker Jarmil Kretzer entworfen wurde. Außerdem werden dort Möbel gezeigt, die der bekannte Künstler, Schriftsteller und Mystiker Josef Wachal bemalt hat. Nachdem Sie diese Möbel selbst besichtigt haben, werden Sie mir wohl darin recht geben, dass sie wirklich bizarr aussehen. Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Wanderung durch die Geschichte des Buches. Natürlich wird im Museum auch an Josef Jungmann erinnert, von dem wir letztes Mal erzählt haben. Die richtige Antwort auf die Quizfrage, die wir damals gestellt haben, lautet: Sein großes tschechisch-deutsches Wörterbuch besteht aus 5 Bänden. Diese Antwort schickte uns unter anderem Fritz Andorf aus Meckenheim, der ein Buch von uns erhält. Ein weiteres Buch kann derjenige Hörer bzw. diejenige Hörerin bekommen, der oder die uns schreibt, von wem, wann und wo der Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden wurde. Dies ist nämlich unsere Quizfrage von heute. Also, wer, wann und wo hat den Buchdruck erfunden? Unsere Adresse: Radio Prag, Deutsche Redaktion, Vinohradská 12, Praha 2, Postleitzahl 12099. Sie können uns auch per E-Mail schreiben, und zwar unter deutsch@radio.cz.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8:30 na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12:30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13:30 na frekvenci 13 580 kHz a také od 15:30, 17:30 a 19:30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8:30 a v 15:30. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17:30. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23:30 na frekvenci 9 440 kHz, od 1:30 na frekvenci 6 200 kHz a od 2:30 na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23:30 na frekvenci 11 615 kHz a od 1:30 na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytí